Das Schöne bei Suits ist ja, dass sich alles in letzter Sekunde immer noch mal dreht und irgendein Zeuge taucht auf, mit dem man vorher nicht rechnen konnte. In der Kanzlei sind Reibereien und plötzlich wird der Gegner zum besten Freund umgedreht. Das sind alles Überraschungen, die erlebst du hier einmal in 10 Jahren und die sind da in einer Serie direkt 10-20-fach vorhanden, in einem Teil überhaupt nur einer Serie, in einer Episode. Also das entspricht leider nicht so sehr der Realität, aber trotzdem habe ich mir die Serie wirklich sehr gerne angeguckt.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Kevin, Jugendreporter bei Salon 5 und spreche heute mit Christian Solmecke. Ich würde mal vorschlagen, du stellst dich einfach mal kurz selber vor.
Ja, gerne. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, ich bin Christian, 50 Jahre jetzt alt und bin Rechtsanwalt in Köln, Partner einer Anwaltskanzlei hier, schon seit 20 Jahren Anwalt. Und der eine oder andere, der kennt mich vielleicht über unseren YouTube-Kanal. Wir haben fast 1 Million Follower auf YouTube mit unserem Kanal WBS Legal und wir erklären den Leuten da jeden Tag ein bisschen die Rechtslage, also alles, was man eigentlich so im Alltag wissen müsste.
Perfekt, dankeschön. Um dann einfach mal direkt ins Thema einzuleiten, ja, würde ich einfach direkt mit der ersten Frage starten. Ja, wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie Anwalt geworden sind? War es schon ein Kindheitstraum oder ist es einfach nur irgendwann in Ihrem Leben dazugekommen?
Es war tatsächlich so, dass mein Kindheitstraum war, naja gut, der war wie jedes Kind wahrscheinlich Feuerwehrmann oder Astronaut, aber später wollte ich dann immer Journalist werden. Und das Problem war, dass wenn man Journalismus studieren wollte, brauchte man einen Abischnitt von 1,0, damals jedenfalls in Dortmund. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja nix, man kann jetzt vielleicht auch was anderes studieren und kann immer noch Journalist werden. Also habe ich mir gedacht, dann fängst du mal mit Jura an. Mit Jura kann man alles machen, sagt man so schön. Und letztlich hat Jura auch viel mit Sprache zu tun. Und so bin ich da so ein bisschen reingestolpert, mit einem anderen Ziel eigentlich. Und ich habe mein ganzes Jurastudium finanziert, unter anderem als Nachrichtensprecher für den Westdeutschen Rundfunk, habe für verschiedene Medien geschrieben und bin dann erst später, als ich mich spezialisiert habe auf IT und Medienrecht, darauf gekommen, hey, Jura kann ja richtig Spaß machen, dann will ich auch mal Anwalt sein.
Was hattest du denn für einen Schnitt, wenn ich mal fragen dürfte?
Letztlich war mein Abischnitt genau 2,0. Das reichte locker für Jura in erst Bochum, dann Köln, in Hannover habe ich studiert, in Belgien, in Löwen. Dafür war das alles gut. Heutzutage braucht man, glaube ich, in Köln 1,5 oder 1,4. Das ist ja echt extrem geworden. Ja, habe ich Glück gehabt, dann bin ich zur rechten Zeit geboren worden. Damals waren die Abischnitte, wenn ich das aber so richtig bei meinem Sohn jetzt gerade sehe, auch echt noch nicht so gut, wie sie jetzt sind. Also wir scheinen echt gute Schüler im Moment zu haben. Oder ihr haut einfach nur richtig rein.
Also dein Sohn studiert auch Jura?
Nee, aber der macht in 1,5 Jahren Abi und da sehe ich, wie jetzt schon, ja, wie er sich schon vorbereitet und wie die Jungs und Mädels da reinhauen. Naja, er könnte in unseren Augen immer noch ein bisschen mehr reinhauen, aber trotzdem, er macht ganz gute Noten. Und was er mal studieren will, weiß er noch gar nicht. Jura hat er eigentlich immer kategorisch ausgeschlossen, auf keinen Fall das Gleiche machen wie der Papa. Aber jetzt haben wir so ein paar Fälle gewonnen, auch internationale Fälle oder jetzt Fälle gegen Meta, gegen Facebook, die er so spannend findet. Und ich habe ihn letztens mal beim Tag der offenen Tür mal mit in eine Jura-Vorlesung der Uni Köln genommen, wo er sagte, ja, das war ja doch ganz spannend. Also es kann noch was werden mit ihm, aber nein, wir lassen ihm die Welt offen. Wirtschaftsinformatik interessiert ihn auch sehr. Er kann machen, wo er Lust drauf hat.
Auf jeden Fall. Wie lange hat er dein Studium gedauert?
Das hat sehr lange gedauert, weil ich so viel daneben gearbeitet habe. Wahrscheinlich in heutigen Zeiten unvorstellbare 13 Semester. Die Regelstudienzeit liegt, glaube ich, bei 10 Semestern und ich habe doch glatt 3 Semester länger gebraucht. Letztlich war es natürlich so, dass ich die Zeit sehr viel gearbeitet habe für den WDR und dadurch natürlich auf anderer Ebene, jetzt nicht gerade auf juristischer Ebene, aber auf anderer Ebene ja auch was gelernt habe, nämlich mal eben schnell Texte zusammenstellen, in Kurzform die Sachen auf den Punkt bringen. Das hilft mir ungemein bei meinen heutigen YouTube-Videos, hilft mir aber auch bei den Schriftsätzen vor Gericht, denn auch da geht es darum, mit klarer Sprache zu argumentieren und letztlich, ich bereue es nicht, dass ich da nochmal 3 Semester länger gebraucht habe. Und heutzutage sind die Menschen ja noch jünger, wenn sie aus dem Abi kommen. Also ich würde jeden einstellen, der auch 12, 13 Semester studiert hat.
Ja, cool, cool. Ja, eine etwas persönlichere Frage. Ja, Welche Eigenschaften denkst du, sollte man als Anwalt mitbringen?
Man sollte zunächst mal Spaß an Sprache haben, das muss man sicherlich so sagen, weil bei uns kommt es im wahrsten Sinne des Wortes auf jedes Wort an. Da kommt es darauf an, wann in einem Satz das Komma gesetzt worden ist. Und man sollte auch Spaß daran haben, genau zu sein. Also bei uns geht es auch um Genauigkeit. So Wischiwaschi-Formulierungen oder unpräzise zu sein, mögen wir Juristen nicht und damit wirst du nachher auch Fälle verlieren. Und das ist auch noch wichtig, du solltest ein Interesse an Menschen haben. Ich interessiere mich wahnsinnig für das, was meine Mandanten machen und ich muss mich heute in eine riesige Company reinversetzen, muss verstehen, wie die funktioniert, sonst kann ich sie juristisch nicht top beraten. Aber morgen muss ich mich auch in einen Prominenten reinversetzen können, der im Internet beleidigt worden ist, um ihm bei seiner Beleidigung wieder helfen zu können. Das heißt, du musst dich auf Menschen einlassen können. Wenn du menschenscheu bist, bist du in meinen Augen relativ fehl am Platze im Beruf des Anwalts. Dann kann man dich vielleicht noch hinten in der Ecke setzen zum Verträge entwerfen. Wir werden schon noch irgendeine Position für dich finden. Aber ich finde, dass man Menschen mag, gehört ein bisschen dazu zu dem Job.
Wie viele Influencer hattest du denn schon als Mandant?
Auch als Mandanten haben wir große Influencer wie Rezo oder Revi oder ich habe eine Firma zusammen mit Amar gerade. Das heißt, wir haben sehr viele Influencer, ich würde mal sagen 50, 60, 70 vertreten. Und früher waren es eben Bands wie Bab oder die Höhner, die wir vertreten haben, für die wir Plattenverträge gemacht haben. Jetzt machen wir für die großen Twitch- und YouTube-Stars eben ihre Verträge. Das ist ja auch alles immer professioneller geworden. Und die Verdienstmöglichkeiten in diesem Bereich sind ja auch wirklich top, wenn man zu den Großen zählt. Und ich glaube, dadurch, dass wir selber dort präsent sind, vertrauen uns die Influencer auch und ja, beauftragen uns dann auch mit dem Erarbeiten ihrer eigenen Verträge.
Mhm. Wie sieht denn eigentlich dein Alltag als Anwalt aus?
Also, mein Alltag als Anwalt sah zumindest früher anders aus als jetzt. Jetzt ist es ja so, die Kanzlei hat 100 festangestellte Mitarbeiter und 100 freie Mitarbeiter. Das heißt, ich muss hier 200 Leute managen. Da kann man sich schon vorstellen, dass man nicht mehr so oft bei Gericht ist wie früher. Ich bin allerdings trotzdem in den großen Verfahren, wie beispielsweise unseren Klagen gegen Facebook oder dieser, noch sehr nah mit dran und helfe beim Konzeptionieren der Schriftsätze. Das bedeutet, dass ich mir eine Struktur überlege, wie könnten wir hier unseren Mandanten am besten helfen, wie könnten wir eine Klageschrift am besten verfassen. Das eigentliche Ausformulieren mache ich nicht mehr, sondern das machen in der Regel jüngere Anwälte bei uns, die eben auch viel mehr Zeit haben als ich. Und so ein Arbeitstag bei mir sieht in der Regel so aus, dass ich morgens erstmal in die Kanzlei komme, checke, haben wir irgendwelche Eilverfahren, einstweilige Verfügungsverfahren, da muss man dann sofort ran oder wird es ein normaler Tag werden, das weißt du nie so genau. Und manchmal habe ich auch noch Tage, an denen ich YouTube-Videos drehen muss, die müssen dann auch noch geplant werden.
Ja, das klingt jetzt so, als ob du sehr beschäftigt wärst. Wie lang ist denn so ein Arbeitstag bei dir?
Das Gute ist, dass meine Arbeitstage eher kürzer geworden bin, je mehr Mitarbeiter ich habe, weil ich ein Meister des Delegierens bin. Am Anfang, als ich gestartet bin, war es blöde, muss ich sagen. Da habe ich jeden Tag bis 22, 23 Uhr gearbeitet, weil ich nichts kapiert habe. Man kam aus dem Studium und aus dem Referendariat raus und hatte eigentlich gar keine Ahnung. Ich saß da und manchmal kamen mir abends echt die Tränen, weil ich zu meiner Freundin noch fahren wollte, die heute meine Frau ist. 25 Jahre später sind wir immer noch zusammen. Und damals dachte, Mist, ich komme hier überhaupt nicht weg. Ich muss jetzt verstehen, wie ein Testament formuliert wird. Oder ich muss verstehen, wie eine Scheidung formuliert wird. Da habe ich in den Büchern noch nachgelesen, sowas lernst du im Studium nur ganz rudimentär. Aber wenn du dann in der Praxis drinsteckst, dann musst du dich da reinwuseln. Und jetzt ist es so, erstens habe ich mein Spezialgebiet gefunden. Ich bin im Urheberrecht und im IT- und Internetrecht zu Hause. Da habe ich zu fast allen Themen immer eine Ahnung. Das heißt, ich muss da nicht mehr stundenlang sitzen und da rumgrübeln. Und das ist wirklich ein Luxus, wenn man irgendwann Chef ist. Ich kann delegieren, ich kann abgeben an andere. Es ist schon jetzt gemütlicher geworden. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde mal sagen, ich arbeite so 8 Stunden am Tag. Aber das ist so flexibel. Man arbeitet manchmal abends noch am Fernseher, ein paar Mails. Dafür kann man morgens mal noch länger am Kaffeetisch sitzen. Dafür mache ich schon mal samstags oder sonntags noch ein paar YouTube-Videos. Das ist schon sehr flexibel geworden. Aber ich arbeite auch viel aus unserem Ferienhäuschen in Holland. Also für mich ist das ein grundsätzlich gemütliches Arbeiten, was aber auch manchmal stressig wird. Aber das ist, glaube ich, bei jedem so.
Ich weiß jetzt nicht, ob du die Serie Suits gesehen hast. Also das ist ja diese Anwaltsserie. Ich würde mal gerne fragen, würdest du sagen, dass dein Leben als Anwalt in dieser Serie zumindest in Ansätzen vergleichbar ist?
Nein, kann man ganz klar so sagen. Das Schöne bei Suits ist ja, dass sich alles in letzter Sekunde immer noch mal dreht und irgendein Zeuge taucht auf, mit dem man vorher nicht rechnen konnte. In der Kanzlei sind Reibereien und plötzlich wird der Gegner zum besten Freund umgedreht. Das sind alles Überraschungen, die erlebst du hier einmal in 10 Jahren und die sind da in einer Serie direkt 10-20-fach vorhanden, in einem Teil überhaupt nur einer Serie, in einer Episode. Also das entspricht leider nicht so sehr der Realität, aber trotzdem habe ich mir die Serie wirklich sehr gerne angeguckt.
Ja, sehr cool. Gab es denn eigentlich schon Fälle, die du nicht angenommen hast, weil aus unterschiedlichen Gründen?
Ja, gibt es, auf jeden Fall. Wir hatten Leute, da wurde Kinderpornografie gefunden und die hatten angefragt, ob wir sie verteidigen können. Wir sind jetzt keine Spezialisten im Strafrecht, aber das wäre schon grundsätzlich ein Strafrechtscase gewesen, bei dem wir hätten helfen können. Wir haben dann allerdings einerseits wegen der hohen Straferwartung, dafür kommt man viele Jahre für ins Gefängnis an, dezidierte Strafverteidiger verwiesen. Und solche Sachen sind nichts für mich. Wir verteidigen auch keine Nazis. Wir hatten also auch einige Anfragen aus dem Nazi-Kreis. Letztlich haben wir uns sogar dafür entschieden, nicht einmal die AfD zu verteidigen, auch wenn es eine demokratische Partei ist, auch wenn viele sie wählen in Deutschland, ist das nicht unsere Form von Demokratie, die wir schätzen. Da hatten wir Anfragen der Partei selbst, die wir abgelehnt haben. Das ist wiederum auch der Luxus. Wenn man eine eigene Kanzlei hat, kann man sich seine Fälle aussuchen und muss nicht jeden Fall annehmen.
Was war denn dein schwierigster Fall?
Ja, eigentlich hat jeder Fall so seine Tücken. Aber mein schwierigster Fall war ein Fall, da habe ich einen 17-Jährigen vertreten, dessen Eltern abgemahnt worden sind, weil er ein paar Madonna-CDs getauscht hatte über BitTorrent, beziehungsweise damals hieß das noch Napster und LimeWire, das waren so die Plattformen. Und eDonkey, ja, das waren die Plattformen, die man damals genutzt hat. Heute ist es BitTorrent. Und er sollte 12.000 Euro Abmahngebühren zahlen. Und ich habe verloren am Landgericht Köln und die Eltern sollten nach Meinung des Landgerichts jederzeit neben dem 17-Jährigen sitzen, wenn er im Internet ist, sonst hätten sie ihre Aufsichtspflicht verletzt. Da denke ich auch so, ist ja Wahnsinn. Ich mein Sohn ist jetzt 16, ich sitze schon lange nicht mehr neben dem, wenn er Call of Duty zockt oder sonst irgendwas im Internet macht, wäre ja auch der Wahnsinn, wie viele Stunden müsste ich dann neben ihm verbringen. Aber der Fakt war, das Oberlandesgericht Köln hatte die gleiche Meinung. Eltern müssen beim Surfen neben ihren noch nicht volljährigen Kindern sitzen. Da dachte ich mir so, völliger Wahnsinn. Ich finanziere den Fall jetzt selbst und gehe damit vor den Bundesgerichtshof. Und da haben wir dann gesessen und das geht sehr staatsmännisch zu am Bundesgerichtshof, unserer höchsten Instanz, Zivilinstanz in Deutschland. Und die Richter fingen schon an, ja, wir haben ja auch Kinder. Und da dachte ich so, oh, ein Glück, die haben auch Kinder, die können sich bestimmt gut in den Fall reinversetzen. Konnten sie auch. Und sie haben das gedreht und damit haben wir echt Rechtsgeschichte geschrieben. Es heißt jetzt, Eltern müssen beim ersten Mal ihre Kinder einweisen ins Internet, sie belehren und wenn es dann keinen weiteren Verdacht gibt, weil die Kinder auch keinen Scheiß bauen, dann können sie auch machen lassen. Und das finde ich auch absolut richtig und das war so unser kniffligster Fall, weil davon zehntausende weitere Fälle, die wir auch im Keller hatten, noch davon abhängen und die haben wir dann alle mitgewonnen.
Ja, die nächste Frage passt jetzt auch zu deiner Antwort sehr. Wie findest du denn eigentlich das deutsche Rechtssystem?
Gut und fair. Es ist ein Exportschlager. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass Japan fast 1:1 unser Zivilrecht übernommen hat. Unser bürgerliches Gesetzbuch gibt es auch in Japan. Die fanden das so gut, dass das so übernommen worden ist. Und man darf auch eins nicht vergessen, unser BGB, unser bürgerliches Gesetzbuch, ist vom 01.01.1900. Das heißt 123 Jahre alt. Und das ist so cool formuliert, dass es noch heute das Internet regelt. Aber beim 01.01.1900 war man weit vom Internet entfernt. Wie abstrakt und geil muss ein Gesetz formuliert sein, dass es über 120 Jahre noch funktioniert? Leider ist der Gesetzgeber heute hergegangen, macht sich nicht mehr stundenlang Gedanken darüber, wie ein Sachverhalt abstrakt reguliert werden könnte, sondern er regelt einfach etwas ganz konkret. Ja, wer was im Internet versendet, der muss dann und dann haften so. Und dann wird ein Internetversand geregelt. Aber damit wird er nicht geregelt, wenn man mit einer Meta-Quest im 3D-Raum künftig was kauft, ja. Also da könnten ja ganz neue Fragestellungen kommen. Da würde ich mir vom Gesetzgeber wünschen, dass er wieder dahin geht, back to the roots, wie man es früher gemacht hat, die Dinge wieder abstrakter regeln. Aber ansonsten, ich finde unser Rechtssystem fair und ausgewogen, wenn man mal so das auch mit Rechtssystemen im Rest der Welt vergleicht.
Mhm. Ja, um das Interview jetzt einfach mal abzuschließen, die letzte Frage noch. Welche Tipps würden Sie denn oder würdest du denn Jugendlichen geben, wenn sie auch vielleicht mal irgendwann Juristen werden wollen?
Also das Erste, was ich sagen würde, wäre, macht mal ein Praktikum beim Anwalt, mal reinschnuppern, schaut meine YouTube-Videos natürlich, da kriegt man schon so ein bisschen was mit, was Jura ist, oder man kann unserem Recht2Go Instagram-Kanal folgen und geht einfach mal in eine Uni-Vorlesung Jura rein. Möglichst jetzt nicht öffentliches Recht, das ist ziemlich langweilig, aber vielleicht mal in eine Strafrechtsvorlesung. Man kann sich ja einfach in die Uni reinsetzen, die ist ja öffentlich, geht rein, hört mal rein. Oder was ich auch empfehlen kann, wenn die Unis in eurer Nähe einen Tag der offenen Tür haben, nutzt unbedingt die Chance, da mal in eine Jura-Vorlesung zu gehen. Und vielleicht kennt man ja auch den einen oder anderen Kollegen, der Jura studiert. Mit dem kann man sich dann ja auch mal austauschen und kriegt auch so ein gutes Gefühl dafür, ob das Fach was ist für einen oder nicht. Und ich kann auch sagen, das Studium selbst war für mich auch nicht ganz einfach. Man musste sich da so ein bisschen durchquälen, weil es abstrakt ist. Aber schon im Referendariat, beim zweiten Staatsexamen, wurde es viel, viel praktischer. Und da konnte man auch richtig an den Fällen mitarbeiten. Dann hat es total angefangen, Spaß zu machen. Und das muss man immer im Kopf haben. Leute, ihr müsst durch ein hartes Studium, aber das wird besser nachher. Und letztlich sind auch andere Studiengänge nicht weniger hart.
Ein sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und damit bedanke ich mich bei dir wirklich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um unsere Fragen zu beantworten. An die Zuschauer oder an die Zuhörer, hört einfach mal gerne in unsere Podcasts rein. Schaut auch vielleicht mal bei Instagram und TikTok vorbei. Salon5- heißen wir da. Und dann euch noch einen schönen Tag und bis bald.
Ja, schönen Tag und danke für die Einladung.
Salon 5.